Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wie schon in den letzten Tagen, so beschäftigen wir uns auch diesmal wieder mit Psalmen aus der Feder von David, dem großen König Israels. Insgesamt sind uns über 70 Psalmen von David überliefert. Wenn wir sie lesen, bekommen wir einen tiefen Einblick in seine Beziehung zu Gott. Mit Psalm 25 beginnt ein neuer Abschnitt in den Psalmen des Alten Testaments, denn die Psalmen 25 bis 39 gehören inhaltlich zusammen. In ihnen geht es in erster Linie um persönliche Erfahrungen von König David, aber auch um die Zukunft des Volkes Israel, wenn es in Bedrängnis kommt. Es sind eher stille, persönliche und ganz vertrauliche Psalmen. In ihnen steckt eine sehr wichtige Botschaft für unser Leben heute. Sie sind übertragbar auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Manche von ihnen sind uns vielleicht nicht so vertraut, aber es lohnt sich, jeden einzelnen Psalm eingehend zu betrachten. Oft, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn ich weit weg von zu Hause bin, an einem fremden Ort und mich ein wenig einsam fühle, schlage ich das Buch der Psalmen auf. Und oft sind es genau diese Psalmen, die ich dann lese, denn sie stammen aus der Feder eines Mannes, der gerade in Schwierigkeiten steckt. Neben der persönlichen Not, die dort geschildert wird, enthalten sie auch prophetische Elemente. Sie sprechen von einer Zeit, wenn der gläubige Rest des Volkes Israel durch große Not gehen wird. Dadurch enthalten die Psalmen viel Trost für die Gläubigen aller Zeiten. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit den ersten beiden Psalmen dieser Reihe aus insgesamt 15 Psalmen, also mit Psalm 25 und 26. Psalm 25 ist ein kunstvoll aufgebautes Akrostichon. Das heißt, jeder Vers beginnt mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets und das in fortlaufender Reihenfolge. Leider ist in der deutschen Übersetzung nicht mehr zu erkennen, dass es ein wundervoll kunstvoll aufgebautes Gebet ist. Lassen Sie uns nun die ersten beiden Verse von Psalm 25 einmal näher anschauen. Dort betet David: Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Hier lässt David uns in sein Herz schauen. Dieses Gebet offenbart die tiefe Abhängigkeit und Demut, die David Gott gegenüber hat. Und es ist gut, wenn wir uns diese Einstellung zu eigen machen. Wenn wir auch zu dem Punkt kommen, wo wir anerkennen, dass Gott wirklich der Einzige ist, der uns helfen und retten kann. Wenn David in Vers 1 sagt: Mein Gott, ich hoffe auf dich, kommt er direkt zum entscheidenden Punkt. Hier spricht nicht nur sein Mund, nein, hier spricht seine Seele. Und auch im nächsten Vers offenbart er seine Gefühle, wenn er seine Ängste preisgibt. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Kennen Sie solche Ängste? Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der es wahrscheinlicher ist, dass alles schief geht? Niemand von uns möchte eine schlimme Niederlage erleben, weder im persönlichen Leben noch im beruflichen Alltag noch in der Gemeinde. David traut sich in einer solchen schwierigen Situation, diese Ängste vor Gott zu bringen. Er betet sogar, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Was für ein Gebet! Trauen wir uns auch, so offen zu beten? Ich möchte Sie ermutigen, in schwierigen Zeiten auch all Ihre Ängste vor Gott zu bringen. Wir dürfen so offen mit Gott reden, wie König David das hier tut. Schauen wir nun die Verse 3 und 4 an. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Es gibt im Leben, bildlich gesprochen, immer zwei Wege, die man gehen kann. Gottes Weg und den eigenen Weg. Gott lässt uns die Wahl. Wir können unseren eigenen Weg wählen, wie auch Sprüche 14, Vers 12 deutlich macht. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Ich sehe es als unglaubliches Vorrecht an, dass wir Gott bitten können, uns den Weg zu zeigen, den wir gehen sollen. Wir müssen nicht so tun, als hätten wir alles im Griff. Selbst der weise und gottesfürchtige König David ist darauf angewiesen, dass Gott ihm den Weg zeigt. Und so bittet er in Vers 5, »Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich.« David bittet Gott, ihm die Richtung zu zeigen und ihn in seiner Wahrheit zu lehren. Täglich wartet er auf seine Hilfe. Was für eine Ausdauer! Davids Leben war sicher nicht geruhsamer als unseres. Sowohl in den Zeiten der Flucht als auch als König hatte er sicher mehr als genug zu tun. Viele Menschen stellten Anforderungen an ihn, und als König musste er ständig Entscheidungen treffen. Und trotzdem nimmt er sich täglich Zeit für Gott. Täglich neu wartet er auf Gottes Hilfe. Darf ich Sie fragen, wie sind die Prioritäten in Ihrem Leben? Räumen Sie täglich neu Gott den Stellenwert ein, der ihm gebührt? David stellt sich täglich neu in die Abhängigkeit von Gott. Er bittet ihn um Hilfe, aber auch um Güte und Barmherzigkeit, wie wir weiter in Vers 6 lesen. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. David bittet hier den Herrn, an seine Barmherzigkeit und Güte zu denken. In einer modernen Bibelübersetzung heißt es an dieser Stelle, erinnere dich, Herr, dass du schon immer voll Güte und Erbarmen warst. David beruft sich hier auf Gottes Wesen. David kennt die Geschichte Israels. Er weiß, wie Gott immer wieder gütig und barmherzig gegenüber dem Volk Israel gehandelt hat. Und das ist die Grundlage für seine Bitte. Er spricht seine Bitte aus in der Gewissheit, dass Gott schon von Ewigkeit her gütig und barmherzig war. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, wie wir uns die Güte und Barmherzigkeit Gottes ein wenig besser vorstellen können. Ein kleines Mädchen im Kindergottesdienst hat es einmal so ausgedrückt. Wenn du deine Mutter bittest, dir eine Scheibe Brot zu reichen, und sie gibt sie dir, dann ist das freundlich. Aber wenn sie auch noch Nutella draufschmiert, ohne dass du darum gebeten hast, nur weil sie weiß, dass du das so gerne magst, dann ist das gütig. Gott ist nicht nur freundlich, er ist gütig und barmherzig. Vor diesem Gott dürfen wir unser ganzes Herz ausschütten. So wie David das tut. David redet nicht fordernd mit Gott, sondern voller Demut und Zerknirschung, wie der nächste Vers deutlich macht, und er bringt alles aufs Tablett. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. David bittet Gott nicht nur, sich an seine Güte und Barmherzigkeit zu erinnern, er bittet ihn auch darum, etwas zu vergessen. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. David bereut seine jugendlichen Übertretungen. Er sagt nicht einfach, Schwamm drüber, das ist schon lange her, das macht doch jeder, ich war damals noch jung, ich wusste es nicht besser. Nein, seine Verfehlungen sind ihm wichtig genug, sie vor Gott zu erwähnen und ihn um Vergebung zu bitten. Und er darf vertrauen, dass Gott gnädig und barmherzig ist, so wie es auch in Psalm 23, Vers 6 heißt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Von dieser Gnade und Barmherzigkeit gibt es bei Gott genug. Für Sie und für mich und für jeden auf dieser Welt. Kommen wir nun zum zweiten Teil von Psalm 25, zu den Versen 8 bis 14. Hier drückt David seine Zuversicht und sein Vertrauen aus. In den Versen 8 bis 10 heißt es, »Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.« Gottes Güte, seine Liebe und seine Gerechtigkeit können wir am allerbesten darin erkennen, dass er seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat, um diese Welt, Sie und mich, zu erretten. Gott hat die Vergebung der Schuld ermöglicht. Dies hat auch David schon erlebt. In Vers 11 bittet er, »Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist.« Gott vergibt uns um Christi willen, niemals um unsretwillen. Niemand auf dieser Welt, weder Sie noch ich, kann sich die Vergebung verdienen. Wir wissen, dass Gott David vergeben hat. Und wenn wir an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen, dann wird er uns auch vergeben. Einmal kam jemand zu mir und hat gefragt, warum hat Gott einen Mann wie David erwählt, der doch so ein großer Sünder war? Ich kann die Gedanken Gottes nicht lesen, habe ich erwidert, aber dass Gott David ausgewählt hat, ist auf jeden Fall ein großer Trost für jeden Gläubigen. Denn wenn Gott David errettet hat, dann scheint es auch eine Chance zu geben, dass er mich und dich rettet. Es gibt eine Stelle im Buch des Propheten Jeremia in Kapitel 31, wo Gott über eine Zeit in der Zukunft spricht, die das Volk Israel erleben wird. Dort heißt es in Vers 34, und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Hier wird deutlich, auch das Volk Israel wird erleben, dass seine Sünde vergeben wird. Diese Zeit wird kommen. David geht nicht nur fest davon aus, dass Gott Sünden vergeben kann, sondern für ihn steht auch fest, dass Gott jedem Einzelnen helfen wird, auf dem richtigen Weg zu bleiben. In den Versen 12 bis 14 schreibt er, wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er, gemeint ist der Herr, wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Er, und jetzt ist wieder der Mann gemeint, er wird im Guten wohnen und sein Geschlecht wird das Land besitzen. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Viele Christen haben, was ihren Glauben und ihr Verständnis von Gott angeht, viele Fragezeichen. Sie verstehen manche Bibelverse nicht, und sie verstehen nicht, warum Gott auf die eine oder andere Weise handelt. Ihr großes Loch an Unwissenheit sagt eigentlich schon alles aus. Sie haben ständig Fragen und leben in permanenter Ungewissheit. Aber diese Verse vermitteln uns eine große Verheißung. Gott wird die, die nach ihm suchen, nicht im Unklaren lassen. Gott wird denen, die ihn fürchten, den Weg weisen. Und er wird sie, so wörtlich, seinen Bund wissen lassen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wird es häufig so sein, dass wir keine Fragen stellen brauchen, sondern dass wir einfach unsere Hand in die Seine legen und mit ihm unseren Weg gehen. Ich habe mit meiner Tochter, als sie klein war, viele Spaziergänge gemacht, und sie hat mich regelrecht mit Fragen über Gott und die Welt gelöchert. Irgendwann ist sie dann müde geworden. Dann habe ich sie auf meine Arme genommen und sie hat ihre Arme um meinen Hals gelegt. Damit war die Fragestunde vorüber. Sie war dann mit allem einverstanden. Ich denke, es könnte manchem von uns helfen, wenn wir manchmal unsere Fragen, die wir haben, einfach vergessen und unsere Hand in Gottes Hand legen und einfach mit ihm gehen. Unserem Gott können wir vertrauen. Im Schlussteil dieses Psalms drückt David noch einmal sein Vertrauen in Gott aus, indem er ihn um seinen Beistand bittet. Ich lese die Verse 15 bis 17. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich um zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. David beschreibt hier die besonderen Nöte, die er hat, die gefährlichen Feinde von außen, aber auch die quälenden Gefühle im Innern. Er fühlt sich einsam und elend, und er hat einfach Angst. Denn da gibt es ganz reale Feinde, die Fallstricke oder Netze auf dem Weg ausgelegt haben. Menschen, die es darauf angelegt haben, ihm zu schaden. Und er bittet Gott um Hilfe. Auch wir sind heute nicht ohne Feinde. Der Teufel versucht alles, um uns Christen zu Fall zu bringen. Aber David ist sich sicher, Gott kann ihn auch aus der schlimmsten Falle retten. Auch wir sind in der Hand Gottes und unsere Feinde können uns nicht endgültig zerstören. Vielleicht sind sie auch in einer Situation, die ihnen ausweglos und hoffnungslos erscheint. Vielleicht erleben sie, dass Menschen es böse mit ihnen meinen und dass sie menschlich gesehen keine Chance haben. Dann bitte ich Sie, mit David zu beten, wie er in den letzten Versen von Psalm 25 betet, in den Versen 18 bis 22. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Siehe, wie meiner Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Gott erlöse Israel aus aller seiner Not. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, kommen wir schneller dazu, unsere Sünden zu bekennen. Das haben Sie sicher auch schon so erlebt. Das ist in Ordnung. Das tut David auch. Er kommt mit allem, was ihn belastet, zu Gott und setzt seine ganze Hoffnung auf ihn. Der letzte Vers macht deutlich, dass dieses Gebet von David das ganze Volk Israel mit einschließt. Gott erlöse Israel aus aller seiner Not, heißt es da. Vielleicht spricht diese Bitte aber auch ganz besonders in jene Zeit, in der Israel in großen Schwierigkeiten sein wird. Für uns heute möchte ich festhalten, jeder von uns, der Kind Gottes ist, wird zu irgendeiner Zeit Schwierigkeiten haben. Und dann, wenn wir mittendrin stecken, dann ist Psalm 25 das richtige Gebet für uns. Auch wir dürfen dann zu Gott schreien, O Herr, erlöse uns aus aller Not. Zum Abschluss meiner Auslegung zu Psalm 25 möchte ich Ihnen noch eine Geschichte mit auf den Weg geben. Ein Diakon einer Gemeinde hat einmal im Gottesdienst von seinem Lieblingsvers erzählt. Eigentlich war es nur die Formulierung »Und es geschah«. Dieser Teil eines Satzes sei für ihn der wichtigste Vers der Bibel. Genauer genommen gibt es über 400 Verse, in denen diese Formulierung vorkommt. Der Pastor und die Gemeinde waren etwas irritiert und fragten sich, wie kommt es, dass ihm diese Formulierung so viel bedeutet? »Also, das ist so«, sagte der Diakon, »wenn ich in Schwierigkeiten bin und in meiner Bibel lese, stoße ich immer wieder auf die Worte »Und es geschah«. Und dann bedanke ich mich bei Gott, dass da nichts steht und es blieb immer so. Denn das bedeutet doch, dass auch meine Schwierigkeiten vorbeigehen werden und sie werden nicht für immer bleiben.« Vielleicht ist diese Interpretation dieser Worte etwas gewagt, aber der Diakon hat doch eine tiefe geistliche Wahrheit erkannt. Und im Grunde handelt es sich um genau das, was in Psalm 25 steht. Gott wird uns von unserer Not erlösen. In Psalm 25 hat David also um Gnade und Erlösung gefleht und seine Sünden bekannt. Und David war ein großer Sünder. Nun, in Psalm 26 spricht David von seiner eigenen Gerechtigkeit und legt eine starke Betonung auf seine eigene Rechtschaffenheit. Darf ich Ihnen in diesem Zusammenhang eine Frage stellen? Sind Sie gerecht? Ich weiß nicht, wie Ihre Antwort lautet, aber ich möchte Ihnen meine Antwort verraten. Ich habe die perfekte Gerechtigkeit. Ich bin vollkommen gerecht. Aber es ist nicht wirklich meine eigene Gerechtigkeit, sondern im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30 steht, »Ihr seid in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.« Ich bin in Christus, der für mich sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung gemacht wurde. Ich stehe damit auf der Plusseite des Kontos. In Christus bin ich gerecht. Dieser Vers erklärt auch, was es heißt, in seinem Namen zu beten. Es bedeutet, sein Werk, seinen Verdienst und wer er ist, mit unseren Bitten zu verbinden. Schauen wir uns nun an, wie David in Psalm 26 betet. Ich lese die beiden ersten Verse. »Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Erforsche meine Nieren und mein Herz.« In diesem eindrücklichen Psalm sehen wir, wie David mit Gott lebt. David hat eine große Sünde begangen, aber er hat diese Sünde bekannt und nicht weiterhin in Sünde gelebt. David wurde durch sein Handeln zum Maßstab für alle weiteren Könige Israels und Judas. Er betet, »Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen.« Der Grund, warum David so sicher ist, dass er nicht fallen wird, liegt darin, dass er auf den Herrn hofft. Es liegt nicht daran, dass David so stark ist. Er wusste nämlich, dass er es nicht ist. Aber er wusste eben auch, dass er sein Vertrauen allein auf Gott setzen kann. Deshalb weiß er, dass Gott ihn nicht fallen lässt. Davids Herz richtet sich ganz auf Gott aus. Deshalb kann er voller Überzeugung von sich sagen, weiter ab Vers 3, denn deine Güte ist mir vor Augen, und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Liebe Hörer, achten Sie darauf, mit wem Sie zusammen sind, mit welchen Menschen Sie Ihre Zeit verbringen. David möchte nicht mit den falschen Leuten zusammen sein und achtet sehr genau darauf, mit wem er Gemeinschaft hat. Diesen Gedanken finden wir ganz ähnlich auch in Psalm 1. Dort heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich möchte Sie dazu ermutigen, einmal darüber nachzudenken, mit welchen Menschen Sie Ihre Zeit verbringen. David möchte nicht mit den falschen Leuten zusammen sein. Er möchte so leben, wie es Gott gefällt. Und so kann er in Vers 6 sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem Altar. David ist davon überzeugt, dass er nah bei Gott ist. Der Glaube eines Menschen muss sich auch in seinem Leben zeigen. Es ist nicht egal, wie man lebt. Dieser Gedanke in Psalm 26 scheint mir so wichtig. Aber vielleicht liegt darin auch der Grund, warum dieser gesamte Abschnitt des Psalmbuches heutzutage nicht so beliebt ist. Denn gerade die Psalmen 25 bis 39 legen einen Schwerpunkt auf ein Gott wohlgefälliges Leben. Kommen wir nun in unseren Psalm zu den Versen 7 bis 12. Ich halte mich zu deinem Altar, hatte David gesagt, und dann fährt er fort, dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkündigen alle deine Wunder. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Raffe meine Seele nicht hin mit den Sündern, noch mein Leben mit den Blutdürstigen, an deren Händen Schandtat klebt und die gern Geschenke nehmen. Ich aber gehe meinen Weg in Unschuld. Erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht auf rechtem Grund. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Im letzten Satz dieses Abschnitts sagt David, mein Fuß steht auf rechtem Grund. Was bedeutet dies genau? Hier sind nicht wörtlich seine Füße gemeint, sondern es bedeutet, dass er auf dem Weg, den er geht, Gottes Richtung wählt. Nicht einen schlüpfrigen Abhang, wo man schnell ausrutscht, bildlich gesprochen, sondern den Weg, von dem er weiß, dass er zu Gottes Ziel führt. Das, was Gott für ihn möchte, ist für ihn der sichere Fels, der rechte Grund. Leider sind nicht alle Christen so weise, sich so zu verhalten wie David. Viele Christen, die ich kenne, begeben sich in Gefahr, weil sie sich zu nah an die Versuchung heranwagen. Ihr Verhalten erinnert mich an die Geschichte eines kleinen Jungen in der Speisekammer. Seine Mutter ist in der Küche und plötzlich hört sie ein schepperndes Geräusch aus dem hinteren Teil der Küche. »Linus, wo bist du?« ruft sie. Linus antwortet, »Ich bin in der Speisekammer.« »Und was machst du da?« fragt die Mutter. »Ich kämpfe.« »Du kämpfst? Gegen wen kämpfst du denn?« »Ich kämpfe gegen die Versuchung«, antwortet er. Tja, wenn man ein Problem mit Süßigkeiten hat, dann ist die Speisekammer wohl der schlechteste Ort, um gegen diese Versuchung anzukämpfen. Und obwohl das eigentlich einleuchtend ist, verhalten sich viele Christen heute wie der kleine Linus. Anstatt die Orte zu meiden, wo sie versucht werden könnten, begeben sie sich direkt dorthin. Man könnte sagen, sie flirten mit der Sünde, anstatt vor ihr wegzulaufen. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel erzählen. Vor einiger Zeit habe ich einen Brief von einer meiner Hörerinnen bekommen. Sie berichtete, dass ihr Mann gestorben sei und dass der beste Freund ihres Mannes ihr mit den ganzen Formalitäten und der Nachlassverwaltung sehr geholfen habe. Bei den verschiedenen Treffen kamen die beiden sich immer näher, und sie merkte, dass es zwischen ihnen gefunkt hatte und dass das Interesse füreinander stetig wuchs. Allerdings war dieser Mann verheiratet. In dieser Situation hat sie mich nun um Rat gefragt. Was soll sie tun? Ihren Empfindungen nachgeben? Ich habe ihr diesen Rat gegeben. Sie sind in einem brennenden Haus. Sie haben keine Chance, das Feuer zu löschen. Also, springen Sie so schnell raus, wie Sie nur können. Verlassen Sie diesen Ort und laufen Sie vor dieser Gefahr weg. Einige Monate später habe ich von ihr wieder einen Brief bekommen, in welchem sie sich für meinen Rat bedankt. Ja, sie hat den Kontakt zu diesem Mann abgebrochen und ist sogar in eine andere Stadt umgezogen. Ihr war es wichtiger, vor Gott rein zu bleiben, als eine kurze emotionale Erfüllung zu erleben. Ich weiß, ich wäre gefallen, wenn ich dort geblieben wäre, schrieb sie in ihrem Brief. Darf ich Sie fragen, worauf Sie Ihr Leben gründen? Stehen Sie auf rechtem Grund? Viele Leute kommen zu Fall, weil sie glauben, sie seien stark genug, um in der Speisekammer gegen die Versuchung anzukämpfen. Dabei wäre es viel besser, die Gelegenheit zu nutzen, um das eigene Leben neu auszurichten und es auf sicheren Grund zu stellen. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die alttestamentlichen Psalmen 25 und 26. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es weiter mit den beiden darauffolgenden Psalmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.